HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo, mein Name ist Wiebke und ich habe Regie an der Hamburg Media School studiert. Hier in diesem Podcast habe ich das Vergnügen, mich mit ehemaligen aus dem Filmstudiengang zu unterhalten. Dieses Mal mit dem Produzenten Tobias Rosen. Tobias hat nach seinem Produktionsstudium an der HMS eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Das Gespräch habe ich mit ihm nach einer längeren Terminfindungsphase Ende September aufgenommen. Damals war Tobias kurz vor seinem Wechsel in seinen neuen Job als Vice President Deutschland bei dem Fernsehsender Sky. Wir haben gemeinsam zurückgeblickt auf die Anfänge seiner Karriere und vor allem auch über die Entstehung und den Erfolg seines Abschlussfilms Warte Worte gesprochen. Den Film hat er mit seinen KommilitonInnen Katja Benrath, Julia Drache und Felix Striegel 2016 in Kenia gedreht und ist damit sogar bis zu den Oscars nach L.A. geschafft. Woher seine Leidenschaft für große Projekte herkommt und warum er sogar findet, dass diese manchmal einfacher umzusetzen sind als kleine Projekte, das erfahrt ihr hier jetzt im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören mit Tobias Rosen. Tobi, schön, dass du da bist und dass wir Zeit gefunden haben, miteinander zu quatschen.
Ja, danke. Verzeih, dass es was länger gedauert hat.
So ist das dann manchmal. Ich mache den Podcast immer so, dass ich die Leute vorstelle und man sich nicht selber vorstellen muss, weil meine Erfahrung auch durch das HMS-Studium ist, dass man sich so oft selber vorstellt, dass man irgendwann so das Ganze vergisst und dann fallen einem aber noch tausend Sachen ein, erst im Nachhinein. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle dich mal vor mit dem, was ich über dich im Internet finde, was bei dir unkompliziert ist, weil es über dich einen sehr guten Wikipedia-Artikel gibt. Ich weiß nicht, ob du den mal gelesen hast und ob du da mal hinschreiben musstet und so, Leute, was habt ihr da geschrieben?
Ich bin gespannt, was drin steht.
Es fängt mit deinem Geburtstag an. Du bist 83.
Da hat sich jemand Mühe gegeben.
Cool. Du bist 83 in Nürnberg geboren und hast dann deine Kindheit ab 87, das heißt als Grundschulkind, in Südafrika verbracht. Und dann müsstet ihr 94, wenn ich richtig gerechnet habe, zurückgekommen sein.
Ja.
Nach Deutschland, dann ging es wieder nach Bayern auf die Schule und auch zur Schauspielausbildung nach München. Dann hast du die so berühmte Ochsentour gemacht, so ein bisschen, glaube ich. So von Stadttheater zu Stadttheater, hier was gespielt, da was gespielt, kleine Rolle bei dem Fernsehproduktion, mal bei der Fernsehproduktion. Und bist dann in den Norden gekommen, weil du bei Rote Rosen eine Hauptrolle bekommen hast.
Ist jetzt alles korrekt.
Siehst du? Und dann hast du bei Rote Rosen den Mick gespielt. Da kommt vermutlich auch her, dass es einen ausführlichen Artikel von dir gibt, weil da gibt es ja immer brave Fans. Und dann hast du 2014 dich aber für das Produktionsstudium an der HMS entschieden, 2016 deinen Abschluss gemacht. Und euer Abschlussfilm Warte Worte, den ihr in Kenia gedreht habt, für den du quasi wieder an deine Kindheit angeschlossen hast, dann haben wir wieder einmal nach Afrika gekommen, genau. Wart ihr sogar für den Kurzfilm bei den Oscars nominiert, weswegen du auch Member der Academy bist. Aha, nice, nice. Dann hast du nach dem Studium bei Relevantfilm angefangen zu arbeiten, bist zu Warner Brothers gewechselt und ich glaube dann ab nächsten Monat,
ja, genau, ja.
Bist du Vice President bei Sky Studios Deutschland?
Steht das jetzt auch schon in Wikipedia? Nee.
Nee, das steht noch nicht bei Wikipedia. Wikipedia hört, glaube ich, 2017 auf.
Das hört da auf, wo die Fans aufgehört haben, das zu pflegen.
Ja, das hört mit dem Studium auf bei dir.
Das dachte ich mir. Nee, aber alles korrekt soweit, genau. Ja. Und ab nächsten Monat fange ich bei Sky dann an. Ja.
Genau. Meine erste Frage daher, was macht ein Vice President bei Sky Studios Deutschland?
Das weiß ich auch noch nicht so genau, das muss ich jetzt erstmal noch rausfinden. Nein, Spaß. Am Ende des Tages bin ich dann angestellt quasi von Sky Studios in Deutschland für den Serienbereich und bin dann verantwortlich zusammen mit dem Team von Executive Producern und vom Development, die Serien, die Geiser in Deutschland launcht und produziert, quasi an den Start zu bringen. Das sind so Babylon Berlin, jetzt das Boot oder der Pass, das waren so die letzten großen Serien neben einigen anderen, die Sky gemacht hat in Deutschland als Originals. Und genau, und ich bin dann verantwortlich quasi für diese ganzen Originals.
Das heißt, du betreust dann die, die es schon gibt, und wirst dann auch neue entwickeln.
Genau, ich betreue die Serien, die es schon gibt oder die jetzt gerade gedreht werden oder nächstes Jahr gedreht werden, und bin gleichzeitig verantwortlich, genau den ganzen Slate aufzustellen, der jetzt dann entwickelt werden soll und gemacht werden soll, und neue Serien zu finden und neue Talente zu finden mit neuen Ideen. Genau, und das sind immer so, Sky macht im Jahr so 6 bis 8 Serien jedes Jahr, und genau, und das jetzt so weiterzuführen, wie es bisher war, und mit neuen Ansätzen daherzukommen, das ist so die Aufgabe.
Ich habe mich nur gewundert, weil so gar nichts mehr mit Produktion oder Producer in dem Jobtitle steht. Und dann war ich so, wird er jetzt nur noch so Konzepter und so, oder ist es irgendwie noch so hands-on?
Nein, es ist sicher nicht mehr ganz so hands-on, wie es war, aber das ist ja auch was, das merkte ich. Klar, mit jedem Job geht man manchmal auch ein Stückchen weiter weg vom Hands-on, und ich kam vom extrem Hands-on, sage ich mal, bei unserem Abschlussfilm und bei den ersten Sachen, die ich danach so gemacht hatte. Und nee, jetzt bin ich sicher nicht mehr so Hands-on, sondern dafür Sky ein total tolles Team an Executive Producern und Frank Gerstfelder, der bei uns Director of Development ist, so, und ich bin quasi eins weiter weg noch, aber das heißt nicht, dass ich nicht selber quasi die Ideen mitentwickle, mit eigenen Ideen natürlich um die Ecke kommen, und man die Sachen, was ich bei Sky total spannend finde, ist, dass es bei Sky quasi beide Möglichkeiten gibt, also sprich, wir entwickeln in-house Ideen und produzieren die dann zusammen mit anderen Firmen, aber eben es kommen halt auch Produktionsfirmen oder Kreative zu uns und pitchen uns ihre Ideen, und dann setzen wir die zusammen um, wenn die bei uns reinpassen und wenn wir das Gefühl haben, das ist eine Sky-Show. Und dadurch bin ich nicht mehr so hands-on und so nah dran wie früher, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, trotzdem noch mehr tatsächlich oder in gewisser Weise noch freier, auch durchaus Content kreieren zu können, den ich total spannend finde und worauf ich selber total Lust habe und was manchmal vielleicht sogar schwerer war noch auf der anderen Seite, weil ich natürlich jetzt ein bisschen mehr noch mitentscheiden kann, ne? Und ein bisschen mehr auch, und gerade da waren so die Gespräche, die ich jetzt mit Sky geführt hatte, im Vorfeld, gerade mit Nils Hartmann, der Senior Vice President ist und quasi mein Vorgesetzter. Ich fand den Approach und das, wo Sky hin will von seinen Serien und von dem Content her, was total Reizvolles und Tolles, weil es im Prinzip genau mein eigener Geschmack ist. Und das war dann für mich relativ einfach, mich dazu entscheiden, dahin zu gehen.
Ich glaube, du bist auch die Klischees-Zielgruppe von Sky, oder?
Jetzt will ich wissen, was ist die Zielgruppe?
Naja, Sky ist ja erstmal bekannt für Fußball, würde ich sagen, für Sportevents. Und das sind meistens Männer zwischen, keine Ahnung, 30 und 60 oder so.
Ja, hast du durchaus recht, nee, stimmt. Wobei schon das Ziel natürlich das ist, gerade mit den fiktionalen Projekten jetzt wegzukommen von dem, dass Sky quasi für Fußball steht, ne? Und der Wunsch wäre schon der, ich finde gerade in England und auch vor allen Dingen in Italien, dank Nils seiner Arbeit dort, hat Sky das total großartig hinbekommen, für wirklich außergewöhnliche Serien wie Peaky Blinders oder Gomorrah oder Pope oder so zu stehen. Und das sind alles Sachen, die Nils auch mit an den Start gebracht hat und die in UK entstanden sind. Und ich finde, da hatte Sky jetzt auch in Deutschland mit Babylon und eben mit dem Pass und dem Boot Sachen total toll vorgelegt. Und wenn man da noch mehr hinkommt, dass man, ich sag mal, ganz langfristig gedacht noch weniger für Sport und Fußball steht, sondern gerade auch für diese außergewöhnlichen Serien und fiktionalen Produktionen, dann kann man sich vielleicht auch leisten, die Zielgruppe ein bisschen noch zu erweitern. Wäre zumindest das Ziel und der Wunsch, ja.
Ja, das ist ja logisch. Man möchte ja so viele erreichen wie möglich.
Ach ja, auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesiges Geschenk, wenn du so eine klare Zielgruppe hast und die auch treu ist, so, ne? Aber genau, wie du sagst, am Ende will man natürlich auch so breit sein wie möglich und auch gerade in dem Content, den man kreiert, jetzt nicht so festgelegt sein und dann jedes Mal in so eine Richtung gehen müssen, ne? Das wäre schon schön.
Was ich dich unbedingt fragen wollte, weil ich bin so eine Realistin, sag ich mal. Es ist immer so, es ist so kompliziert und das ist so aufwendig und das ist so groß. Und du hast irgendwie schon mit Vatu Votu vorgelegt, groß zu denken und das auch umzusetzen. Also wie machst du das, dass du immer so diese Riesenprojekte entwickelst oder die Ideen dazu hast und dann auch daran glaubst, dass man das umsetzen kann? Also woher kommt das?
Ich glaube, dass das super viel tatsächlich, also das ist ja was total Individuelles. Jeder tickt ja irgendwo anders in seinem Denken. Und bei mir hat das total viel, glaube ich, einfach mit schon auch, wie so vieles im Leben bei jedem Menschen, mit der Kindheit zu tun. Und ich glaube, dass mir dass dieser Auslandaufenthalt, den du vorhin in Wikipedia erwähnt hattest, also Südafrika, ein Riesengeschenk für mich war, weil das den Horizont unglaublich erweitert hat und unbewusst sich auch dazu beigetragen hat, dass man das eigene Denken ein anderes ist, ein grenzenloseres ist, ein weiteres ist. So bin ich da aufgewachsen und von meinen Eltern geprägt worden. Und ich glaube, dass das unbewusst dann auch bei den Sachen eine Rolle spielt, die man selber denkt. Und ich glaube immer, dass große Dinge von einer Vision kommen. Und eine Vision hat damit was zu tun, auch eben zu gucken, dass man groß denkt und da sich keine Grenzen setzt. So. Und das ist was mich immer irgendwo geprägt hat und automatisch mich dann auch wahrscheinlich mehr reizt.
Ja. Ja klar, weil wenn man irgendwie als 12-Jähriger schon weiß, du, ich kann in dem Land leben und ich kann in dem Land leben und es ist kein Weltuntergang, irgendwie von da nach da umzuziehen und das ist eine neue Sprache und alles, dann klar.
Ja, und das hat was immer mit Angstfreiheit in gewisser Weise auch zu tun, ne? Also ich glaube, und mit über Grenzen gehen zu tun, so zu denken. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland, das ist auch was Kulturelles. Also ich fand die Zeit zum Beispiel bei den Oscars, weil du es erwähnt hast, total inspirierend und finde es bis heute inspirierend. Ich habe auch bei Warner jetzt einige von meinen Projekten mit Amerikanern zusammen entwickelt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die oft eine andere Denke haben und oft automatisch größer denken. Und ich habe schon das Gefühl, dass das in Deutschland schon auch Teil von unserer Kultur ist, immer eher ein bisschen kleiner zu denken, ein bisschen vorsichtiger zu sein, sich vielleicht auch nicht so viel zuzutrauen. Und wir sind in Deutschland immer eher ein bisschen die Bedenkenträger, also jetzt ohne das so komplett zu verallgemeinern, ne? Aber wenn ich in Amerika jemanden was pitche oder mit jemandem über einen Stoff rede, dann ist das immer das Klischee. Wow, great, fantastic, das wird großartig, so, ne? Und was jetzt auch nicht immer super ist, weil man muss es ja natürlich dann einordnen erstmal. Aber automatisch ist man bereit, anders zu denken. Und man glaubt, dass Sachen möglich sind. Und hier in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass man erstmal glaubt, dass Sachen nicht möglich sind. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich glaube, dass eine Sache möglich ist oder ich erstmal glaube, dass es nicht möglich ist, weil es beschränkt mich sofort. Und das ist schon was, glaube ich, was wir in Deutschland allgemein, auch in der Kultur allgemein haben. So. Und da war diese Kindheit in Südafrika für mich ein Riesengeschenk, weil ich das Gefühl habe, ich bin total deutsch, aber ich bin nicht deutsch aufgewachsen. Und das ist was mir selber total geholfen hat.
Ja, ja. Macht total Sinn. Ja, das ist total schwer aus dem System von einem selber rauszukriegen, dass man sich immer so diese Bedenken hat, weil die auch einem alle ja, alle fragen einem ja, so, ist das möglich, ist das ist unrealistisch, fang doch erstmal damit an und dass man darüber hinweggeht einfach und sagt, was schert mich, was du sagst.
Du, zu 100%, und ich fand das total spannend, weil ich hatte jetzt dieses oder letztes Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr, jetzt an der HMS das erste Mal das Glück gehabt, auch mal so, also nicht zu unterrichten, aber halt mal so 2 Tage irgendwie zu erzählen, was man gerade so macht. Und ich fand das total spannend, weil am Ende des Tages fühlt sich das Große ja nicht schwerer an als das Kleine. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit so vielen Bedenken irgendwie auftritt und sich dadurch irgendwie eine Angst einschleicht, Sachen nicht schaffen zu können, dann ist das viel schwieriger, auch was Kleines zu machen, als was Großes zu machen, wenn man aber dran glaubt, dass das funktioniert. Und ich selber habe das Gefühl, also zumindest für mich, ich bin total happy in meinem Leben und ich bin sehr happy mit dem, wie das alles so gelaufen ist, seit auch gerade der HMS und während der HMS-Zeit. Aber das war jetzt nicht so, dass das sich schwierig anfühlt, sondern im Gegenteil, das ist ja alles möglich. Also das ist alles möglich und das hat eher was damit zu tun, glaube ich, wie man denkt und wohin man geht und sich traut, Sachen auch zu bringen irgendwo, ne? Gerade in der jetzigen Zeit, wo also zumindest jetzt in unserer Branche bezogen, wo ja wirklich die Branche gerade in einer Blase unterwegs ist, wo wirklich alles möglich ist. Also vor 15 Jahren oder noch vor 10 Jahren hätte man sich nicht getraut, irgendwo über Serien oder Ideen nachzudenken, wie Babylon zum Beispiel. Also ich meine, das hättest du früher, never ever hättest du das irgendwo verkauft bekommen in dieser Form, solche Sachen. Und wenn du dir jetzt anschaust, was Netflix, was Amazon, aber eben auch Sky so an Start bringen in Deutschland und was dadurch auch an Gedanken möglich sind, über Serien und über eine Größe nachzudenken und über Geschichten auch in anderen Genres nachzudenken. Man hätte nie im Leben eine Grusel, eine Horror- oder auch eine Mystery-Serie wo hättest du die vor 8 Jahren noch machen wollen? Kannst du gar nicht. Also hättest du nie verkauft bekommen, hättest du nie finanziert bekommen. Und das ist heute alles möglich und das ist ein solches Geschenk für uns in der Branche eigentlich. Das ist Wahnsinn.
Ja, total. Ich kann als Beispiel nennen, ich war bei Babylon in Berlin am Set und da haben wir mit einem Güterzug gedreht. Und man sich so denkt, wir haben einfach mit einem fucking Zug gedreht. Ist immer vorgefahren und zurückgefahren und dann war irgendwann so, okay, der muss wenden, weil der muss in die andere Richtung fahren. Das dauert 2 Stunden. Wir machen in der Zeit was anderes. Seitdem weiß ich, was möglich ist.
Ja, aber genau das ist das, ne? Also, und ich meine, ich finde das schon sehr bezeichnend, dass so eine Firma wie die X-Filme, ich fand das schon immer sehr spannend, schon in der Zeit, als ich anfing zu studieren, da war das mit den Serien ja noch nicht so. Und das ist total verrückt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich rede von Zeiten vor dem Krieg. Aber wenn man sich mal überlegt, ja, es klingt so, ne? Dabei der Frank, also jetzt mein Director of Development, der hat damals an der HMS in den letzten 2 Monaten oder sowas, hat mir so ein Seminar, wo sich alle Sender vorstellten. Und da war bei uns das erste Mal Sky dabei. Netflix gab's da noch gar nicht. Die kam erst ein Jahr später und Amazon auch nicht. Also, und das ist 2016 gewesen, wenn du dir das überlegst. Und da war das erste Mal Sky dabei und da erzählte Frank eben, sie machen jetzt die ersten Originals, das ist so ein historisches. Es war Babylon Berlin und das, wenn du dir das überlegst, das ist echt noch nicht lange her, das sind 6 Jahre. Und in der Zeit ist so viel passiert und ist so viel möglich geworden, es ist total crazy. Das wird sicher auch wieder in gewisser Weise bei manchen implodieren und da werden sicher nicht alle übrig bleiben. Und jetzt ja schon wird vieles kommerzieller wieder und breiter, aber wenn man sich überlegt, wo wir da gerade unterwegs sind, ist das was total Großartiges, um größenwahnsinnig zu sein und um groß zu denken und solche Ideen zu haben, ne? Und sich das auch zuzutrauen.
Ja. Wie bist du eigentlich von der Schauspielerei zur Produktion gekommen?
Ich habe gemerkt, dass ich als Schauspieler einfach nicht glücklich werde, so, weil mit die schönste Zeit als Schauspieler, die hatte ich bei meiner Ochsentour am Theater. Ich hatte das Riesenglück an einem unfassbar tollen Theater, weil es so familiär und so geschützt war, in Marsbach, das ist ein kleines Schlosstheater. Das ist Anne Mahr, die Tochter von Paul Mahr, dem Autor vom Sams, leitet. Und das war ein totales Geschenk. Wir Schauspieler haben da in einem Schloss zusammen gewohnt und haben zusammen geprobt und haben so toll arbeiten können. Das habe ich geliebt und hatte aber danach das Gefühl, dass ich nie wieder als Schauspieler so arbeiten konnte, wie ich es da gemacht habe. Und hatte dann mich auch einfach realistisch angeschaut, sage ich mal, mit dem, was ich da so als Schauspieler dann gemacht habe bei Rote Rosen und mir war relativ klar, dass ich danach nie da spielen werde oder die Rollen spielen werde oder das bekommen werde, was mich aber selber erfüllt. Und ich bin immer Schauspieler geworden, weil es mir riesig Spaß gemacht hat, Geschichten zu erzählen und Figuren zu erzählen und in die Psyche einzutauchen. So. Und ehrlich gesagt ist mir das relativ egal gewesen, ob ich das als Schauspieler vor der Kamera mache oder ob ich es dahinter mache. Und dann war die Entscheidung, Produktion oder Regie oder allgemein Filme zu machen, für mich total die logische Konsequenz, sonst wäre ich unglücklich geworden.
Das heißt, du vermisst dies Schauspieler nicht?
Nee, nee, überhaupt nicht. Ich würde es auch, du könntest mich heute, glaube ich, jagen.
Vielleicht gibt es irgendwann mal so einen kleinen Cameo noch.
Ach du, ich habe ein, zwei Mal bei der Relevant-Film, lustigerweise, ganz in den ersten zwei Filmen so einen ganz kleinen Auftritt jeweils gemacht und ich fand es furchtbar. Also es war lustig, aber das Schauspiel ist ja auch wirklich was, das hat unglaublich viel mit Handwerk zu tun, es hat aber auch unglaublich viel mit einer Übung und einem Willen zu tun, das so zu machen. Und in dem Moment, wo du anfängst zu zweifeln, und das hatte ich, nicht mehr, bist du nicht mehr bei dir und bist du nicht mehr gut. Und ich wäre heute eine Vollkatastrophe, glaube ich.
Zu viel im Kopf.
Zu viel im Kopf und mir fehlt auch, glaube ich, wirklich einfach dieser Willen. Also ich brauche das nicht, sondern mir macht das Geschichten erzählen jetzt viel, viel mehr Spaß noch, als es damals Spaß gemacht hat.
Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag bei dir aktuell aus?
Das ändert sich jetzt natürlich extrem mit dem Wechsel zu Sky. Aber das waren jetzt schon bei Warner echt sehr intensive 4 Jahre. Ich habe hier ziemlich viel gemacht und angefangen zu entwickeln am Anfang. Und wir haben jetzt gerade jetzt in die letzten Abnahmen gewesen zu einer Serie, die ich für Amazon gedreht habe, zusammen auch mit der Julia Drache, mit der ich meinen Abschlussfilm gemacht hatte, und mit dem Felix Striegel, mit dem ich auch meinen Abschlussfilm gemacht hatte. Also sprich mit
Die alte Crew
sozusagen. Und das war total toll, weil es wie so ein, genau, es war ein bisschen wie früher. Und das war eine mega intensive Zeit. Wir haben letztes Jahr im Juni den Auftrag bekommen, weil du sagst, wie dann der ein Arbeitstag aussah. Man hat ja auch andere Projekte. Ich habe insgesamt 11 Projekte gehabt in unterschiedlichen Stadien. Wir haben dieses Jahr jetzt 3 Serien gedreht. Eine vierte sollte gedreht werden und wurde jetzt aber auf nächstes Jahr verschoben. Und die 3 Serien parallel zu drehen, zu produzieren und aber auch zu entwickeln und zu gucken, dass die anderen Sachen nicht hinten überfallen. Dadurch bin ich oft sehr früh aufgestanden, habe dann meinen Sport gemacht und habe nach dem Frühstück meistens so um 7 angefangen, neue Stoffe oder Ideen oder Vorschläge zu lesen. Dann ging es an die aktuellen Produktionen, wo man halt dann entweder Muster angeguckt hat von den Produktionen, oder als wir bei Lavitix im Dreh waren, war ich am Set meistens. Und dann kommt ganz viel, dann beschäftigst du dich damit, E-Mails zu beantworten ab mittags. Und ganz oft, wenn du den Vormittag nicht oft keine Zeit hattest, auf E-Mails zu antworten, dann hast du da so echt so 60, 70 Mails im Postfach. Die beantworte ich bis zum Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Abend. Und oft arbeite ich dann aber nach einer Pause schon nochmal so ab 22 Uhr oder so bis so 1 oder sowas wahrscheinlich.
Das klingt genau nach nicht so viel Privatleben.
Ich bin Workaholic. Ja, nee, ja, tatsächlich. Aber es ist eine, das ist ja das Tolle und das ist das Schöne. Ich habe noch nie im Leben das, was wir da machen, und das, was ich da jetzt mache, als Arbeit empfunden, ehrlich gesagt, sondern das ist ein Hobby. Und als ich bei Rote Rosen als Schauspieler gearbeitet habe, da war das auch schon ein Hobby. Da war es ein Hobby, Stoffe zu lesen und Zeitungen zu lesen, aber immer zu lesen unter dem Aspekt, kann man daraus einen Film oder eine Serie machen oder sonst was. Und du hast dir Sachen angeschaut von anderen, die du toll fandest und die dich inspiriert haben. Und ich habe noch nie in dieser ganzen Zeit, seit ich aus der HMS raus bin, das Gefühl gehabt, dass ich arbeite. Also noch nie. Und deshalb machst du es auch bis 1 Uhr nachts gerne, weil das macht total Spaß.
Ich habe mich das gefragt, weil du kommst aus, oder du kommst aus Nürnberg, aus Franken, bist dann zum Studium nach München, bist dann zum Arbeiten und Studieren nach Hamburg, dann nach Köln. Ich weiß nicht, ist Guy jetzt wieder vermutlich wieder mit einem Ortwechsel verbunden nach München? Da muss man ja auch, das muss man ja auch wollen, oder? Dass man immer so hin und her reist. Es gibt ja auch Leute, die ziehen in eine Stadt, weil sie unbedingt immer in dieser Stadt sein wollten. Du folgst der Leidenschaft, egal wohin.
Ja. Aber das ist was, ich glaube immer, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, wir wurden entwurzelt als Kinder durch so einen Umzug natürlich. Und das ist bis heute so, ich hab nicht das Gefühl, dass ich bin da zu Hause, wo Familie ist und wo meine Freunde sind. Und ehrlich gesagt ist mir die Stadt Latte. Und ich muss gestehen, Köln war jetzt nicht mein Favorite-Stadt. Ich wäre auch nicht hier geblieben in Köln. Ich hätte mir aber super vorstellen können, weiter bei Warner zu arbeiten, weil das ein Riesenspaß war und ein echt tolles Team mit einem großartigen Chef hier als Geschäftsführer. Aber das hätte ich auch von woanders machen können. Und trotzdem bin ich auch nach Köln gegangen, weil ich das Gefühl hatte, was ist für mich gerade in dem Moment beruflich die tollste Möglichkeit, die Geschichten zu erzählen, die ich erzählen kann. Und da fand ich damals bei Warner eine großartige Chance, weil Warner mir anbot, hier quasi unglaublich frei und mit unglaublich viel Vertrauen ich war ja eigentlich gefühlt noch echt jung und hatte auch noch gar nicht so viel auf der Latte und mir dann so viel Vertrauen zu schenken, hier wirklich ohne jede Restriktion quasi das machen zu dürfen, was ich wollte, solange es halt Erfolg hat, im Sinne von, dass ich dann Sachen verkaufe auch, fand ich ein Riesengeschenk und hätte sofort auch heute wieder gemacht, genauso wie ich es jetzt bei Sky einfach eine Riesenchance finde, noch mehr, noch freier und mit noch mehr Verantwortung hoffentlich die Sachen zu erzählen, die ich toll finde. Und das war immer der Antrieb, da war mir die Stadt total egal.
Was sind das denn für Geschichten, die du toll findest? Also hast du so, als Kind gab es so einen Film, wo du gesagt hast, boah, das ist es, oder keine Ahnung, irgendwas anderes?
Insgesamt gibt es drei Sachen, die mich so total, das war als Kind und dann später nochmal so vor der Schauspielzeit oder während der Schauspielzeit und kurz danach. Aber eine der tollsten Sachen für mich war tatsächlich, und ich bin gespannt, was nun da so passiert im nächsten halben Jahr, war die unendliche Geschichte. Das fand ich unfassbar toll. Meine Tante hatte damals eine Videokassette geschickt uns, weil die das irgendwo aufgezeichnet, ich weiß gar nicht, weil in Südafrika haben wir es nicht angeguckt, sozusagen, sondern dann hat die uns eine Videokassette geschickt und ich fand das so toll, diese Fantasie zu sehen und die Emotionen zu spüren und das machte unglaublich viel mit mir und eröffnete mir totale Räume. Ich glaube, das ist es am Ende bis heute und das ist es aber wahrscheinlich bei jedem von uns. Am Ende muss eine Geschichte, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich irgendwie Drama oder Fantasy, weil unendliche Geschichte oder Krimi oder was auch immer irgendwie besonders interessiert, sondern am Ende, wenn mich das berührt und bei mir irgendwas anspringt, dann mag ich das. Also, ne, und das heißt noch lange nicht und natürlich ist man bei einem Sender jetzt wie Sky und ich war auch bei Warner. Du bist natürlich an den Abnehmer gebunden und musst dir auch angucken, was die mögen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig frei rumspinnen kann, aber ich glaube, wenn es einen berührt und wenn man eine Empathie besitzt, auch als Produzent und in der Auswahl von Stoffen, dann kann man davon ausgehen, wenn man sensibel genug ist, dass es auch andere berühren kann. Unser Abschlussfilm war so ein Beispiel. Ich fand es unfassbar toll, weil mein Abschlussfilm in Afrika und gerade auch in speziellen im Kenia zu drehen, das war ein Traum, als ich auf die Hochschule bin. Ich habe mich bei der Hochschule beworben und hatte, du kennst ihn, bei Richard ein Gespräch und hatte ihn noch, da war noch nicht mal das Bewerbungsgespräch, sondern nur das Gespräch, was diese Hochschule so macht. Und ich habe ihn gefragt, darf ich denn meinen Abschlussfilm in Afrika drehen? Darf ich den in Kenia drehen? Er hat gesagt, ja, darfst du machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich jetzt. Und am Ende ist es eine Geschichte geworden, die, was ich toll fand, unglaublich viele Leute auf Festivals unglaublich berührt hat. So. Und dann ist ein Film toll. Und dann ist es egal, ob es eben Fantasy ist, wie die unendliche Geschichte, die mich damals so berührt hat, oder eben ein hartes Drama auf realen Tatsachen bis rund wie Vato Vote. Beantwortet ist die Frage, ja, ne?
Ja, doch. Oder? Ja, ich finde, was ich jetzt interessant finde, ist, du wusstest schon vorher, dass du deinen Abschlussfilm gerne auf dem afrikanischen Kontinent oder speziell in Kenia drehen willst. Und wann ist die Geschichte dazu gekommen? Gab es die auch schon immer in der Schublade? Oder waren dann so die Augen auf und dass man immer die Nachrichten, wenn da das steht, dass man besonders hellhörig wurde?
Also inspiriert dazu hat mich, das fand ich total lustig, ich war mit Rote Rosen noch als Schauspieler eingeladen beim Studio Hamburg Nachwuchspreis und da werden immer jetzt so die letzten Produktionen des letzten Jahres quasi von Hochschulen ausgezeichnet. Und da habe ich einen Ausschnitt von Raju gesehen, der damals ausgezeichnet worden ist. Und ich saß neben einem Kollegen von Rote Rosen und sagte, ey, die machen tolle Filme und wir machen hier so einen Scheiß. Das ist gar nicht despektierlich dem Rote Rosen gegenüber, das ist ja, aber sozusagen, ich fand die Relevanz und das Drama damals und auch da die Visualität total toll. Und das war das, was mich eigentlich inspiriert hatte, mich dann zu bewerben und zu gucken, was an der HMS sozusagen, wenn man sowas an der HMS machen kann, dann will ich auch dahin. Und das war der Grund, das war der Anfang. Und dann bin ich dahin mit genau der Prämisse, habe gesagt, kann ich sowas, wie ihr bei Raju damals gemacht habt, in Afrika machen, weil das ist für mich Herz und das ist für mich Heimat und das ist für mich das sind für mich mehr Wurzeln als Deutschland so. Und deshalb habe ich das gemacht. Aber die Geschichte gab es überhaupt nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann war das Richard. Der hat genauso wie wir Bock drauf gehabt und der hat genauso wie wir Zeitungsartikel gesucht und Sachen gesucht. Und wir arbeiteten dann 2, 3 Ideen die ganze Zeit parallel. Gerade Julia, die Autorin, und ich, wir suchten die ganze Zeit hin und her. Und dann kam Richard plötzlich mit dem Zeitungsartikel um die Ecke und sagte, das solltet ihr machen.
Und dann warst du einverstanden oder hast du erstmal gedacht, was ist das denn für eine Idee?
Nee, ey, das war total absurd, weil wir bekamen diese Mail von Richard und parallel war ich beim Spiegel, da war das auch eine von den Schlagzeilen und ich lese jeden Morgen Spiegel, nur Richard ist eine Stunde früher als ich anscheinend immer wach. Das war mega, vor allen Dingen, weil das halt, ich selber war, wollte gerne in Kenia was machen, weil ich auch vor der HMS 2,5, 3 Monate in Kenia gewesen bin und hatte da unter anderem auch in einem Flüchtlingslager gearbeitet, wo es auch Anschläge von der Al-Shabaab gab. Das heißt, es war natürlich was, was sofort alle Sachen irgendwie ansprang, als Richard dann mit der Geschichte um die Ecke kam. Es war für uns alle dann relativ sofort ein No-Brainer.
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, den habe ich jetzt verloren. Wo waren wir davor? Vor HMS war du Vote.
Was so die Geschichten sind, die einen ansprechen, ne? Oder was so die Geschichten sind, die einen, auf welche Geschichten man selber irgendwie anspringt, ne?
Ah, ja, doch, jetzt war ja. Danke.
Ah, siehst du?
Und zwar, dass du gesagt hast, dass das ja einen berührt. Und das ist ja immer das große Ding zwischen Kino und Fernsehen, dass du im Kino hast du halt die Reaktion direkt vom Publikum. Mhm. Und woanders, Fernsehen oder jetzt Streamer, hat man das ja nicht. Wie macht man dann sicher, dass das etwas ist, was viele berührt?
Also ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das kann man nicht sicher machen. Das kannst du ja auch im Kino nicht sicher machen. Und ich finde es total spannend, weil man weiß es ja vorher auch nicht, ob es funktioniert. Ne? Das ist, aber es gibt natürlich gewisse Mechanismen und es gibt gewisse Dinge. Ich glaube, wenn man ein guter Geschichtenerzähler ist, dann weiß man, ob Dinge funktionieren. Und wir sind einfach ja Geschichtenerzähler. Und ich glaube, ich habe früher zum Beispiel, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich habe früher immer Kinderfreizeiten gemacht in meiner, ich sag mal, zwischen 14, 15 und bis ich so fast, ich glaube, Mitte 20 war oder so. Und ich habe das geliebt, da abends was zu erzählen.
Du hast erzählt.
Oder was vorzulesen. Ja, genau. Ja. Also wir waren immer ganz viele Mitarbeiter. Es waren echt große Freizeiten mit so 40, 50 Kindern, glaube ich. Und waren viele Mitarbeiter, aber eben, ich habe oft dann was erzählt. Und wir haben Spiele gespielt, wo man auch eine Geschichte drumherum erzählen musste. Und man, es ist ja genau das Gleiche. Am Ende des Tages merkt man, was jemanden berührt, wenn du eine Geschichte erzählst. Und ich fand damals schon die Reaktion, ich fand das großartig, aber irgendwann wusste ich auch, was ich erzählen muss, damit das oder das als Reaktion kommt. Und genau das Gleiche ist es ja beim Filmemachen auch. Also wir wissen ja, manche Dinge, die wir bedienen oder bedienen müssen, um etwas hervorzurufen. Das hat auch ganz viel mit den Ebenen zu tun, die wir drin haben, mit den Sinnesebenen. Ne? Das ist ja, auch die Musik macht unglaublich viel aus oder keine Musik. Ja, das sind ja unglaublich starke Mittel, die wir haben, um Emotionen zu bewegen. Und ob es dann wirklich funktioniert, siehst du, glaube ich, erst im Testscreening. Aber ich glaube, wenn man ein guter Geschichtenerzähler ist oder ein sensibler Geschichtenerzähler und ein empathischer Geschichtenerzähler, dann hat man dafür schon einen Sense.
Und wie findest du dann die richtigen Leute für den richtigen Film? Weil du bist ja dann nicht mehr hands-on vor Ort, der das dann umsetzt.
Mit einem guten Team. Also ich glaube, am Ende des Tages, also jetzt ganz konkret, wieder zurückkommt auch zu dem Job, den man dann da macht. Unsere Branche ist ja jetzt gar nicht so groß und wir sind eigentlich sogar eine sehr kleine Branche und eigentlich kennt man inzwischen die meisten Leute oder kennt mindestens die Sachen, die sie gemacht haben. Und ich glaube, spätestens dann in Gesprächen zu einem Projekt kriegt man ein Bauchgefühl dafür, wer zu welcher Art von Geschichte passt, man herausfindet. Und ich glaube, das Entscheidende ist dabei immer, dass die Frage, warum, also warum will der die Geschichte erzählen? Das muss noch nicht mal eine Geschichte sein, die er sich überlegt hat oder sie sich überlegt hat, sondern wenn ich jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, sie oder er, die haben einen echten Drang, das zu erzählen, weil es sie selber anspricht. Und ich weiß, was sie gemacht haben bisher, dann glaube ich auch, dann wird das am Ende eine gute Sache werden.
Was ja ein Riesenthema ist, weil ich weiß, ich habe das damals gefragt, auch bei diesem Infoabend von der HMS, ich war da und dann wurde Warte Wote gezeigt und dann habe ich gefragt, ihr seid immer mit 4 Weißen nach Afrika gegangen und habt eine Geschichte von denen erzählt. Ist es nicht ein bisschen komisch? Und dann war Richards Aussage war, ja, der Produzent kommt daher. Und damit war das Thema gegessen. Und irgendwie war das für mich dann nicht nur nicht gegessen. Es war so, ja, okay, aber man muss da irgendwie, muss da doch was anderes hinter sein. Und das ist ja total, ich weiß nicht, hin und her gerissen schwierig. Also nicht alle Filme, die von Frauen handeln, muss eine Frau Regie machen. Hast du da gerade einen Weg gefunden für dich, wie du damit umgehst?
Naja, ich finde die Frage total berechtigt von dir. Und die Frage ist jetzt ja auch nicht, die ist nicht damit beantwortet, der Produzent kommt daher. Im Gegenteil, der Produzent kommt ja nicht daher, der kommt aus Südafrika. Das heißt, dann hätte ich was aus Südafrika erzählen müssen. Ist ja auch nicht so, dass ich in, also Afrika ist ja nicht Afrika, das ist ja ein deutscher, also das ist ja ein westlicher Kolonialismus im Prinzip, dass wir das alles verallgemeinern. Ich kann ja auch nicht sagen, ich erzähle eine Geschichte in Italien oder in Spanien, weil ich irgendwie ein Deutscher bin. Das ist ja genauso absurd, ne? Daher, ich glaube, damit ist die Frage nicht beantwortet. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, wie man sowas macht. Und ich persönlich halte gar nichts davon. Das ist ein bisschen gefährlich, das selber so zu formulieren, wenn man es gemacht hat. Aber ich halte gar nichts davon, wenn irgendwie, jetzt mal platt gesagt, 4 weiße Deutsche irgendwie in irgendeinen Kontinent von Afrika gehen und da eine Geschichte erzählen. So, also das finde ich schwierig. Wenn, dann muss A, die Geschichte schon was mit einem zu tun haben. Das hat es in dem Fall durchaus mit mir. Hatte aber nicht so, ich habe keinen Terror erlebt und ich bin nicht in Kenia aufgewachsen. Das ist es nicht. Und zweitens ist es dann, glaube ich, das ganz Entscheidende, wie du diese Geschichte machst und wie du dann auch das produzierst und wie man an sowas herangeht. Und da haben wir aus meiner Sicht, glaube ich, uns sehr legitimiert, diese Geschichte zu erzählen, indem wir die nicht als 4 weiße Studenten, die darüber kommen und einfach mal das Ding erzählen, aufgezogen haben, sondern wir haben ja von Anfang an, ich war insgesamt fast 7 Monate in Kenia für den Film und wir haben von Anfang an mit Journalisten zusammen, mit kenianischen Drehbuchautoren zusammen gearbeitet. Wir haben eine Doku vorher gemacht. In der Form, das gab es an der HMS auch nicht. Da gab es immer diesen Studiengang oder diese, ich sag mal, die Regie und Kamera haben quasi Doku-Film, aber das nicht in der Form, wie wir das dann gemacht hatten. Und ich hatte damals dann auch mit Phoenix quasi einen Deal gemacht, dass wir das anschließend bei Phoenix gezeigt hatten, diese Doku. Und haben uns so sowohl dem Menschen als auch dem Land als auch der Kultur genähert und haben vor allen Dingen das Ganze in der Zusammenarbeit mit kenianischen Kreativen gemacht. Das komplette andere Team, inklusive auch der Co-Produzenten und der Creative Producer, die dabei waren, waren Kenianer, die das sehr auf Augenhöhe mit uns gemacht haben. Und am Ende haben wir eigentlich jeden von denen die Frage gestellt, die du gerade gestellt hast, nämlich, dürfen wir das? Und die haben wir sehr oft und sehr kritischen Leuten gestellt. Und jeder hat gesagt, ja, wenn ihr es so macht, wie ihr es da gerade macht. Und das im Nachhinein zu erleben, ich würde mir nicht zutrauen, irgendwo anders oder jedes Mal irgendwie sowas zu machen. Aber in der Form glaube ich, dass das richtig war. Und ich glaube, spätestens das war richtig, als ich dann gesehen habe, was der Film und wie wir diesen Film gemacht haben und wie wir aber das gemeinsam als ein Team gemacht haben mit den kenianischen Partnern, als der für einen Oscar nominiert war und auf den größten kenianischen Zeitungen, die es da gibt, Titelseite war We are nominated for an Oscar. Da kam der kenianische Kulturminister nach Los Angeles geflogen und Kenyatta, der Präsident von Kenia, twitterte auf Twitter, das war nicht mehr unser Film, weißt du? Und ich glaube, wenn du das erreichst, dann darfst du es machen.
Na, weil ihr habt ja Zugang zu ganz anderen Räumen.
Du, jeder von, absolut. Und wir haben auch Zugang zu filmischen Möglichkeiten, die in Kenia sie nicht hatten. Absolut. Und das war im Gegenteil. Also, das ist jetzt eine sehr platte, also so, ich finde, auch das kann man so nicht verallgemeinern. Ich kann nur sagen, wie es für mich war. Im Gegenteil, etliche, auch gerade zum Beispiel die Autoren, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, sagten, bitte erzählt diese Geschichte, weil wir können die nicht erzählen. Aber die muss erzählt werden.
Also die Verantwortung, dass ihr in diese Räume reinkommen könnt, ihr könnt diese Türen aufmachen, dann müsst ihr aber die anderen mit an der Hand nehmen.
Ja, müssen sie auf Augenhöhe behandeln dabei. Ja, absolut. Und das darf auf keinen Fall, und das passiert natürlich sehr oft, und ich glaube, das passiert, also in dem Sinne, weißt du, ich bin nicht in Kenia aufgewachsen, daher eben, ich komme nicht aus Kenia, aber ich glaube, die Art von Gefühl für eine Kultur und auch gerade für eine kenianische Kultur, gerade auch durch die Zeit, die ich in Kenia war, und ich war mehrmals da und lange da vor dem Film auch. Ich hätte das nie in Uganda machen können. Ich hätte das auch nicht in Senegal machen können oder in Ghana. Für mich war klar, Kenia oder Südafrika. Aber da habe ich es mir zugetraut, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne durchaus die Menschen. Und bis heute ist das so, und das ist kein Scheiß von denen, die sagen mir alle, ja, du warst immer einer von uns, so. Und das ist was, das kann man aber nur, wenn man in so einer Region zumindest aufgewachsen ist und lange und gelebt hat. Das kann man nicht als ein weißer Student, der sein Leben lang in Deutschland war und dann jetzt mal beschließt, ich gehe aber jetzt mal 4 Monate nach Kenia. Das kannst du nicht. Dafür gehört schon natürlich der Hintergrund dazu, um das so werden zu lassen. Ob das richtig war, ehrlich gesagt, also beantwort du mal die Frage. Ist das richtig? Ich verstehe jeden, der sagt nein. Also.
Naja, ich finde es auch schwierig. Es gibt einfach kein richtig und kein falsch. Man muss es halt einfach gucken. Und es gibt das, oder andersrum, das ist ja auch das Schöne am Filmemachen, dass es so universelle Gefühle gibt und die versteht dann jeder.
Das glaube ich nämlich auch, weil also tatsächlich der Film selber, und ich muss gestehen, es ist der Film, auf dem ich am stolzesten bin, und wahrscheinlich, ich glaube tatsächlich, ich werde nie wieder in meinem Leben was machen, was mich so stolz und wo so viel ich das Gefühl hatte, ist auch von mir drin. Das glaube ich wirklich, und das ist aber was, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, das war sehr universell, und als wir den in Kenia gezeigt haben, zum ersten Mal kam der da genauso toll an, wie er in Deutschland angekommen ist und wie er halt auch auf Festivals ankam. Und das war eine sehr universelle Sprache, die da am Ende gesprochen worden ist. Aber ich sage, das Gefühl der Legitimation oder das Gefühl, dass wir was richtig gemacht haben, das kam eigentlich erst wirklich mit dem Moment, wo Kenianer schrieben, wir sind für den Oscar nominiert. Und da hat niemand von uns gesprochen, sondern die haben gesagt, wir, und haben das gefeiert. Und das war, und darum ging es, weißt du? Und ich finde, wenn man das schafft und aber auch dem Team das Gefühl gibt, dass wir ein Wir sind und dass es nicht schwarz oder weiß oder Europa oder Kenia oder Afrika ist, sondern dass man das als ein Team so sich erarbeitet hat, dann finde ich, hat es eine Berechtigung.
Es ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn man seine Karriere anfängt mit einer Oscar-Nominierung, oder? Man fängt ja direkt oben auf dem Berg an.
Ja, auf der anderen Seite, weißt du, ist das ja auch so, in Anführungsstrichen, ein Kurzfilm-Oscar. Und das war was total Großartiges in Los Angeles und auch diese Verleihung zu erleben. So, aber mich persönlich hat zum Beispiel viel, viel mehr berührt, den Film das erste Mal auf einem Festival zu sehen und zu sehen, wie emotional der Leute anspricht. Und das zweite war, als die Nominierungen zu den Oscars bekannt gegeben worden sind, da hatten wir, das hatten wir mit Absicht dann so getimt, den Film das erste Mal mit so einer ganz großen offiziellen Premiere in Kenia gezeigt. Das heißt, wir waren zur Nominierungsbekanntgabe in Kenia und haben, bevor wir den Film gezeigt haben, auf einem Livestream die Bekanntgabe der Nominierung. Und da waren, ich glaube, es war eine Shortlist von 12 Filmen und 6 wurden nominiert oder so.
5 oder 6, ja.
Und das da live zu verfolgen mit dem Team zusammen und mit all den Kenianern, die da dabei waren und der kenianischen Presse, das war für mich was viel Geileres als am Ende des Tages dann die Oscars, die halt ein riesengroßer Zirkus sind, ne? Also.
Aber wird man da nicht so ausgestattet und bekommt irgendwie so ein Sponsoring von irgendeinem schicken Anzug und so?
Ja, man bekommt ganz viele Sponsorings, wenn man sich drum kümmert, das stimmt total. Aber ich zum Beispiel habe den schicken Anzug gesponsert bekommen von meinem Produzenten von Rote Rosen damals. Der rief mich an, Emmo Lampert, hat mir gesagt, er würde gerne im Namen von Rote Rosen mir meinen Oscar-Anzug sponsern. Und das fand ich so toll, weil das so, genau, das heißt, ja, nee, bekommt man. Du aber, ja, das ist natürlich total toll und das ist natürlich mega. Klar, jeder Filmemacher will zu den Oscars irgendwann mal oder es ist was Besonderes und dann da zu sein, das war was wirklich Schönes und Beeindruckendes, aber das ist ja nicht das, weshalb man es dann macht, ne? Oder was einen wirklich berührt. Berührt haben mich eher die anderen Momente.
Ja, aber es gibt ja schon Aufwind, oder? Wenn man so, ja, ja.
Also, nein, mega. Klar, der öffnet dir, nein, das ist, du, klar, das hat dir alle Türen geöffnet, an die du vorher noch nicht mal geklopft hast, ne? Das ist total klar. Oder wovon du, plötzlich triffst du dich mit Wolfgang Petersen in L.A. oder Roland Emmerich lädt dich in die Villa ein, so, ne? Klar, ich finde aber vor allen Dingen, was es halt vor allen Dingen macht, ist auch hier wieder, es macht unsere Branche so klein und es zeigt, dass in unserer Branche und das halt nicht nur, wenn du für einen Oscar nominiert bist, sondern allgemein, es ist echt alles möglich. Also weißt du, das ist möglich und wenn man die richtige Vision hat und an sich glaubt, sind solche Sachen möglich und das hat noch nicht mal eben was nur mit dem Oscar oder so zu tun, sondern aber klar, es ist einfacher und du schreibst jemanden und schreibst oben in die Betreffzeile Oscar-Nominee rein oder so und dann kriegst du erstmal einen Termin, wo du früher noch keinen bekommen hast, logisch, ja. Ich habe dem sau viel zu verdanken, das meiste, glaube ich, was heute ist, habe ich natürlich da der HMS und der Nominierung dann zu verdanken, klar.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Danke.
Eine Frage habe ich hier noch stehen.
Ja.
Die ist mir mit dem Smiley verbunden. Und zwar Rosen. Was ist denn das für ein Nachname? Da muss man ja irgendwie schon gebettet werden im Leben, oder?
Ich habe immer gesagt, ich habe den erst angenommen, als ich diese Serie anfing, weil ich in meinem Narzissmus glaubte, dass die Serie dann auch so genannt werden muss. Nee, ja, genau. Ich finde es einen super schönen Nachnamen, tatsächlich. Ich glaube aber, wenn man ganz historisch ist, mein Vater hatte, glaube ich, auch, also er ist nicht ganz in der Familie, sondern ich glaube, mein Opa hat den Namen nur angenommen von einem jüdischen Paar, von dem er adoptiert wurde oder irgend sowas. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, irgendwie sowas war das. Aber wir haben so ein schönes Emblem zu Hause mit einer Rose drauf, also ganz alt.
Es macht ja was. Man wird ja so durchs Leben getragen dann.
Ja, das stimmt. Ja, allgemein mit Namen, ne? Ja.
Ja.
Das stimmt.
Zu Tobias habe ich jetzt eher andere Assoziationen.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt, welche.
Das ist halt eher Durchschnitt, aber Rosen ist so, das klingt direkt nach irgendwie, keine Ahnung, Erfolg. Es ist so, das kriegt man ja am Ende einer Theatervorstellung, kriegt man eine Rose und
ja, das stimmt.
Ja.
ja, hast du recht. Aber stimmt, Tobias ist eigentlich sehr gewöhnlich, ne? Da hat man nicht so viele. Ich habe früher mal, als ich angefangen habe, tatsächlich überlegt, ob man nicht, gibt ja ganz viele, die dann so Künstlernamen annehmen. Und ich habe eine Großcousine von mir. Die ist eine sehr bekannte Romanautorin und die hat einen Künstlernamen angenommen, weil der bei uns in der Familie liegt quasi. Und der heißt, und sie heißt Gable. Und Gable kommt, beziehungsweise daher kommt Gable. Und mein zweiter Name ist Christian. Und ich habe dann immer gedacht, eigentlich muss ich mich Christian Gable nennen. Das ist doch mega international und cool. Weil dieser Clark Gable, ja, der tatsächlich irgendwo in unseren Familienwurzeln, Urahn oder sowas mal drin war. Und da dachte ich, das müsste ich dann eigentlich als Künstlernamen machen. Das hätte was super Internationales, fancy. Zum Glück bin ich nicht Schauspieler geworden oder geblieben.
Nein, gut, dass du Produzent geworden bist und jetzt uns schöne Geschichten erzählen wirst, weil es geil. Genau. Himmel, auch gut. Ach Gott, es ist alles so romantisch. Okay, Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Dankeschön.
Inzwischen ist Tobias seit fast 3 Monaten bei Sky und ich bin gespannt, welche Projekte er in den nächsten Jahren auf die Beine stellen wird. Ich hatte auf jeden Fall einen Riesenspaß, mich mit ihm zu unterhalten und finde, seine positive Art ist wirklich ansteckend. Und vielleicht kommt er auch in diesem Jahr zurück an die HMS und motiviert neue Generationen groß zu denken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.